After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing.
Here he goes again.
We would be honored if you would join us.
Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit recht herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Nerdgeflüster mittlerweile. Da hatte ich kurz
einen kleinen Hänger.
Da musste ich mal überlegen, welche Folge wir jetzt schon sind. Das wird ja toll, wenn es nach der 7. Episode schon die ersten Wortfindungsstörungen gibt.
Die hatten wir vorher schon.
Ja, stimmt auch wieder. Ja, 7. Folge. Und heute mal was ganz Neues. Also wir fangen etwas an, was sich auf jeden Fall durch unseren Podcast ziehen wird.
Es ist halt ein Format. Mhm. Filmkritik, Filmreview, genau. Das ist ein Format, was wir ja eh von Anfang an schon angestrebt haben. Und was jetzt mit den Neueröffnungen bzw. Wiedereröffnungen der Kinos endlich mal stattfinden kann. Denn, oh mein Gott, endlich wieder Kino.
Ja, endlich können wir wieder ins Kino und wir haben das sofort ausgenutzt und sind gleich dreimal. Am 1. Juli haben die Kinos wieder geöffnet und wir sind am 1. Juli gleich gegangen und dann nochmal dementsprechend am 3. Juli sind wir noch zweimal gleich.
Ungeplanterweise. Man muss sagen, es waren eigentlich bloß zwei Filme eingeplant und der andere hat sich ja mehr oder weniger ergeben, weil er direkt im Anschluss des ersten lief.
Richtig, und da waren wir tatsächlich schon auf dem Rückweg und haben uns dann gedacht,
mit einem Auto so,
ach guck mal, der läuft ja in einer halben Stunde. Naja, komm, dann fahren wir nochmal zurück. Wir waren erst 10 Minuten auf der Autobahn und dann sind wir nochmal zurückgegangen. Welche Filme gucken wir denn heute? Welche Filme haben wir denn angeguckt?
Ja, wir haben uns am 1. Juli zur Premiere, zur ganz großen Wiedereröffnungspremiere, haben wir uns Godzilla vs. Kong angeguckt.
Ich glaube, größer geht's dann auch nicht.
Nein.
Größer geht's dann nicht.
Und dann waren wir noch bei Quiet Place 2 und bei The Conjuring Nummer 3.
The Devil Made Me Do It heißt er im Original.
Im Original.
Im Deutschen heißt er
Im
Bann des Teufels. Ja. Ich finde beide Titel bescheuert irgendwie.
Man hätte es einfach Conjuring 3.
Man hätte einfach Conjuring 3 lassen sollen.
So Quiet Place 2, ein ruhiger Ort oder so, wäre auch doof gewesen.
Ja, oder jetzt wird es noch ruhiger.
Genau,
so ein blöder Nachtitel machen Deutsche ja gerne mal. Aber tatsächlich eigentlich recht gute Filme, die wir da gesehen haben. Ne?
Also eine gute
Mischung.
Ein guter Zurückkehren ins normale Filmleben, würde ich behaupten.
Also für uns wirklich das normale Filmleben, weil wir müssen schon sagen, also du gehst noch ein bisschen weniger.
Ja, aber eigentlich, wir gehen ja mittlerweile wirklich jedes Mal zusammen aus. Es ist irgendein Film, wo ich sage, nee, den muss ich echt gar nicht gucken. Ja. Und selbst dann haben wir es meistens so gemacht, dass wir trotzdem gefahren sind und einfach in unterschiedliche Filme gegangen sind.
Genau, denn man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, wir hatten es schon mal in der Kinobesuchsfolge gesagt, der durchschnittliche Deutsche geht 1,4 Mal im Jahr ins Kino. Und das trifft bei mir auf eine Woche zu. Also das ist dann einmal, wo ich sage, okay, den Film muss ich gucken. Und dann noch die anderen 40%, wo ich nicht genau weiß, ob ich den noch gucken werde. Aber ich gehe per se eigentlich fast jede Woche einmal ins Kino. Und jetzt war mal in 3 Tagen schon dran.
Man muss halt aber auch sagen, es gibt jetzt viel nachzuholen. Alle Filme, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren kommen sollten, kommen jetzt nach und nach rein. Wir haben nächste Woche jetzt gleich schon wieder zweimal Kino mit Black Widow und Nobody.
Ja.
Und es geht dann halt auch einfach weiter. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass auch die ganzen Anime-Verfilmungen jetzt auch in die deutschen Kinos wiederkommen, die jetzt nachtrudeln, da ist schon ordentlich was los.
Da ist wirklich ordentlich was los. Also ich hatte mal durchgerechnet, die Filme, die ich definitiv gucken werde, bis Ende August bin ich auf 14 gekommen. Und das ist schon eine gute Zahl für anderthalb Monate.
Ja, es kommt halt einfach viel zu viel nach.
Ja, wirklich.
Und man nutzt es halt auch einfach wieder. Es ist einfach wieder ein schönes Gefühl, in diesem Saal zu sitzen, den Geruch von dem Popcorn, von den Nachos in der Nase zu haben und einfach mal wieder Spannung richtig zu erleben. Ja. Weil, machen wir uns nichts vor, es ist nicht dasselbe, zu Hause einen Film zu erleben, als auch im Kino.
Und das ist einer der Punkte, den mir die Corona-Zeit viel näher gebracht hat noch, weil wir ja diverse Filme auch zu Hause geschaut haben, aber man da einfach gemerkt hat, dass die nicht so zünden wie im Kino. Und da haben wir heute ein sehr, sehr prägnantes Beispiel auch mit dabei.
Auf jeden Fall.
Nämlich A Quiet Place 2, den du zum ersten Mal dann auch in der Corona-Zeit jetzt zu Hause gesehen hast mit mir.
A Quiet Place, also den ersten Teil.
Ja,
den
A Quiet Place 1, genau. Ja. Genau. Und den ja eher so mittelmäßig fandst. Und
mittelmäßig schon gut, schon sehr, sehr liebäugelt.
Und Teil 2, kann man ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, geht bei uns in eine gänzlich andere Richtung.
Richtig, richtig.
Weil im Kino wirkt es halt alles nochmal anders. Aber da kommen wir dann zu, wenn wir den Film besprechen. Denn jetzt erstmal so ein bisschen, weil wir wollen einfach mal kurz umreißen, was für uns in so einer Film-Review jetzt eine Rolle spielen
wird. Genau, also wir wollen halt eine klare Struktur drin haben, dass man wirklich sagt, okay, an den Punkten hangeln wir uns entlang, dass das Ganze auch ein bisschen organisiert ist und nicht so ein Hin- und Hergespringe von roten Faden, die gar nicht miteinander irgendwie verknüpft sind.
Genau, und so habt ihr eine Struktur, die sich durch alle unsere Film-Reviews zieht. Natürlich werden wir hier und da ein bisschen hin und her springen und dann fällt uns da nochmal ein, okay, an der Stelle war das Drehbuch besonders toll, obwohl wir gerade über Inszenierung sprechen oder so, ne? Aber das ist natürlich immer, das ist immer so. So ist es halt, wenn man dann diskutiert, und das ist ja auch wichtig, aber so ein leichter roter Faden.
Genau, und prinzipiell, wir fangen halt am Anfang immer mit so ein paar Fakten an, sprich, welchen Film haben wir überhaupt geguckt, die Laufzeit des Films, Regie, FSK-Freigaben. Und natürlich dann auch so ein kleiner Review, um was es überhaupt geht. Mhm. Alles nach gutem Gewissen spoilerfrei.
Ja.
Es kann natürlich hier und da mal sein, dass wir uns irgendwie verplappern, aber wir versuchen die größten und wichtigsten Sachen komplett außen vor zu
lassen. Also grundsätzlich, wenn es neue Kinofilme sind, könnt ihr unsere Reviews wirklich hören. Wir versuchen das spoilerfrei zu halten und werden höchstens über Sachen im Detail nochmal ein bisschen sprechen, wenn die schon im Trailer vorgekommen sind und
die man dann, eh schon
wo man dann auch hat, mal sagen kann, wie fügt sich diese Szene aus dem Trailer dann in den Film ein. Das sind natürlich Sachen, die können wir nicht vermeiden und das ist dann auch Fair Use, weil einfach die Szene sowieso schon frei verfügbar ist, ohne dass man den Film sieht. Und nachdem wir darüber gesprochen haben, was halten wir von dem Film, ne? So ganz kurz anreißen, was ist unser Ersteindruck, bevor wir dann in die Analyse gehen. Dann werden wir über die schauspielerischen Leistungen sprechen, über die Inszenierung da geht natürlich vieles mit rein. Das ist dann, denke ich mal, der längste Part. Kamera, Szenenbild, Maske, Make-up und so weiter, je nachdem, was
Soundtrack, alles.
Soundtrack, genau, Sounddesign, alles Mögliche. Da reden wir dann auch über Sachen wie, hey, wie gut sind die Practical Effects, wie gut ist das CGI, was hat uns gestört und so weiter und so fort. Und dann gibt's nochmal eine finale Zusammenfassung pro Contra, was war jetzt gut, dann tragen wir es zusammen und dann gibt's eine Wertung. Aber die Wertung findet bei uns hier nach dem 5-Sterne-Prinzip statt. Das heißt, wir vergeben auch halbe Sterne. Das heißt, man kann auch sagen, 3,5 Sterne von 5, das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich guter Film. Also bei mir ist immer so die Grundregel, Pi mal Daumen mal Fensterkreuz, 3 Sterne ist definitiv immer eine Guck-Empfehlung. Ne? Also wenn ihr von mir hört, es gibt 3 Sterne, dann könnt ihr den auf jeden Fall immer gucken, meiner Meinung nach. Guten Gewissens, ohne dass man überlegen muss, ja, okay, sollte man jetzt einordnen, ist man Hardcore-Fan oder nicht? Sondern da kann man eigentlich generell sagen, 3 Sterne kannst du reingehen. Ne? Und ich denke mal, gilt für uns beide, oder hast du da?
Nein, würde ich auch behaupten, weil 3 Sterne ist dann halt so ein schönes Mittelmaß, wo man sagen kann, wenn man da und hier vielleicht mal den Kopf ein bisschen ausmacht, kann man das gut genießen.
Ja.
Und alles andere ist halt immer so eine Sache, wo noch mehr Kriterien mit reinspielen, ob man den Film genießen kann.
Genau.
Oder ob man sich einfach nur berieseln lassen möchte. Das sind dann immer so Geschichten.
Genau. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch direkt anfangen mit dem größten Film auf dieser Liste. Und zwar im wortwörtlichen Sinne, Godzilla vs. Kong. Läuft 114 Minuten, ist auch jetzt der dritte Teil der vierte Teil des Monsterverse. Geht 114 Minuten, ist ab FSK 12 Jahren freigegeben und Regie hat geführt Adam Wingard. Den kennt man unter anderem aus Blair Witch und der Death Note Verfilmung. Also
von
ich meine jetzt
die
Death Note Real Life Verfilmung. Und ich meine jetzt auch nicht The Blair Witch Project, sondern ich meine das Remake von 2016.
Das ist den wir geguckt hatten, richtig?
Mhm, ja. Genau. Okay. Also zwei Filme, von denen viele, viele Leute verschiedenste Sachen halten. Also Adam Wingard hat da eine eher durchwachsene Geschichte. Gerade bei Death Note hat das bei mir einfach vollkommen versaut. Und deswegen war ich eigentlich vorsichtig optimistisch, was Godzilla vs. Kong angeht. Ja, aber der ist jetzt ab dem 1. Juli gestartet, so wie kann man schon mal sagen, alle Filme. Und alle Filme, die heute hier genannt werden, wurden auch vorgezogen. Also die sollten eigentlich zu späterem Zeitpunkt starten. Ich glaube, Godzilla vs. Kong hatte nicht mal mehr einen konkreten Release-Datum. Also,
da hatten sie ja eigentlich mal Mai angepeilt, aber dadurch, dass ja das da die Pandemie dann, ja immer noch ja. recht so nicht gerade nett verlief.
Da hat sich das nochmal weiter nach ja. hinten. Und A Quiet Place war für September angesetzt und den hat man jetzt auch vorgezogen. Genau wie Conjuring 3, der war auch für die Herbstzeit geplant.
Wie die meisten Horrorfilme eigentlich. Ja, also die jetzt so im Sommer zu haben, ja. ist tatsächlich irgendwie ungewöhnlich.
Aber zum Beispiel bei Conjuring 3 kann ich mir vorstellen, warum, weil im Herbst einfach noch viel mehr Richtig. Kommt. Und ja, ich will ja nicht zu weit vorgreifen, aber wenn ich mir den Film angucke, dann kann ich mir vorstellen, warum sie den nicht gegen Halloween Kills antreten lassen
Alleine,
wollen.
Alleine, wenn man überlegt, dass im September auch James Bond kommt.
Ja, den haben sie auch vorgezogen. Der kommt jetzt am 30. September,
James Bond. Und dass man dann halt, wie du schon sagst, Halloween Kills noch im Oktober hat. Das sind halt Filme, die sind so, ja.
Das sind ganz schöne Konkurrenten.
Richtig.
Und ja, gut. Fangen wir aber jetzt mal an mit genau, Godzilla vs. Kong.
Godzilla vs. Kong. Worum geht es in dem Film?
Ganz schwer.
Ganz, ganz schwer. Wir haben im Prinzip einen Mächtekampf zwischen ja. Godzilla und Kong. Das Ganze wird im Prinzip aber von den Menschen inszeniert, wenn man es mal genau nimmt, weil Godzilla ein bisschen am Rad dreht und jetzt gegen die Menschen schießt.
Und keiner weiß warum.
Keiner weiß warum. Wieso, weshalb.
Angeblich weiß keiner
erfährt
warum.
Erfährt man im Film. Greifen wir nicht vorne weg.
Richtig.
Und dann denken sich die Menschen, okay, es gibt nur eine Sache, wie wir dem vorgreifen können. Und das ist, indem wir eine Energiequelle gewinnen.
Ja.
Aus
der Erde.
Der Erde.
Aus der Erde, innen drinne.
Aus der
Und da gibt es halt eine Hohlerde.
Also die das Hollow Earth.
Genau, die Hollow Earth. Die hat man im Trailer ja auch schon gesehen. Auch toll inszeniert.
Richtig
also
toll
sieht
inszeniert.
Klasse aus. Und daraus sollen dann wohl irgendwie Energien genau, geschlachtet
und,
werden.
Und da geht es halt darum, dass Kong die Menschen halt zu dem Kern dieser Energie führen soll. Mhm. So viel kann man ja sagen.
Ja.
Und dass halt dadurch, dass aber Kong dann dieses Territorium, wo er sich momentan befindet, verlässt, diese Gut. zwei Alpha-Männchen im Prinzip ja. auf der Erde.
Genau, und dann wird halt Godzilla auf ihn aufmerksam Richtig. Und dann gibt's aufs Maul.
Und dann darum dreht sich dann der ganze Film eigentlich. Ja. Wir haben wieder ein bisschen zwischenmenschliche Beziehungen,
ja.
die Menschen, die sich wieder in dieses Titanengehabe einmischen möchten, die wieder dagegen und dafür sind. Mhm. Und ja, dann haben wir noch ein paar Überraschungen am Ende,
ja.
die wir nicht vorne wegnehmen wollen, auch wenn der Trailer Fall. Das vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon getan hat.
Ja, also das ist tatsächlich eine der aller, also wenn man richtig gut hingeguckt hat, war es in den allerersten Sekunden des ersten Trailers schon zu sehen.
Und man muss auch nicht mehr über Trailer reden, man kann auch einfach über das Merchandise reden, was überall schon ja. veröffentlicht war, weil der Film in Amerika lief und es eigentlich genau. auch kein Geheimnis mehr ist. Wir sprechen es an der Stelle trotzdem nicht an.
Ja, genau. Also wer es jetzt wirklich noch nicht gesehen hat, werden wir auch nicht verraten jetzt.
Richtig. Guck den Film selber. Lohnt
richtig,
sich.
Genau, richtig, genau. Also generell für mich, wie gesagt, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich Godzilla King of Monsters richtig stark fand. Für mich ist das bisher der beste Monsterverse-Film, auch immer noch. Aber der hat einfach so viel Herz gehabt und so viel Hingabe zum Thema Kaiju und so weiter. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, wie Adam Wingard es angehen wird, weil ich halt gesehen habe, was er vorher schon gemacht hat. Und bin tatsächlich positiv überrascht worden. Ich will den Film jetzt nicht bis zum Get-No in den Himmel loben, aber er hat auf jeden Fall eine Inszenierung, die mir sehr gefallen hat, sowohl farblich als auch von der Kameraführung her. Man muss natürlich sagen, es ist alles CGI-Geballer. Also man weiß, glaube ich, worauf man sich einlässt. Und für mich auch wieder mal der schwächste Part in diesem Film, die Menschen. Also absolut. Da muss man auch echt manchmal den Kopf ausmachen. Denn da gibt es leider Sachen, die können wir hier auch gar nicht großartig ansprechen. Aber da sorgt schon ein bisschen für Haare ausraufen, ne?
Ja, prinzipiell ist es eh so, dass du ja die Filme eh kritischer betrachtest als ich. Mhm. Da ist es, glaube ich, das ganz gut, dass wir jetzt so eine unterschiedliche Sichtweise immer haben, weil du bist da ja wirklich sehr...
Na, ich bin, glaube ich, immer eher so der Make-up-Part.
Genau, du bist so eher der Make-up-Part und ich bin so der 0815-Kinogänger, der halt wirklich ins Kino geht, um einfach einen Film zu sehen. Wobei, 0815
bist du auch schon nicht mehr.
Nicht mehr, nein, aber ich denke doch weniger drüber nach. Mhm. Und ich muss einfach sagen, der erste Eindruck ist erstmal ein rundum gelungener Film. Mhm. Dass man sagen kann, von Anfang bis Ende hin durchdacht. Klar, hier ein paar Schwächen, auch von der Inszenierung oder einfach von ein paar Sachen, die hätten nicht sein müssen, aber die findet man in jedem Film, würde ich behaupten. Nicht in jedem, aber in...
Ja, aber wenn man jetzt mal so in diesem Territorium bleibt, gerade Monsterfilme...
Es gibt immer so ein paar Plotholes, die...
Genau, es ist halt Science-Fiction. Richtig. Ne? Aber auch Science-Fiction hat halt Grenzen, die wurden hier für mich manchmal so ein bisschen erreicht, ne? Da gibt es einen ganz bestimmten Punkt, da waren wir uns alle einig.
Ja,
als wir den Film gesehen haben, da haben wir uns an den Kopf gefasst und dachten uns so, nee.
Das war einfach unnötig.
Ja, das hätte man einfach anders lösen können. Fertig. Wir können es ja vielleicht mal anreißen, also es geht eigentlich um die Art und Weise, wie sie in die hohe Erde gelingen. Und das war einfach ein Ding da.
Die Menschen machen halt durch diese Reise in diese Hollow Earth und es wird halt mit einem Gravitationsfeld erklärt.
Ja.
Dass sie halt durch ein Gravitationsfeld müssen und sich da die Gravitation komplett umkehrt.
Ja.
Und dass sie da sich darauf halt anpassen müssen. Das ist ja schön und gut. Das kann man ja auch so inszenieren. Aber die Art und Weise, wie es in dem Film inszeniert wurde, dass wir da ein Lichtspektakel haben, also ist man Epileptiker, hat man den Film, glaube ich, an der Stelle dann einfach, ist man, glaube ich, raus.
Ja.
Weil, nee, also das hat nichts mehr mit einem, zum Beispiel mit einem Sprung von einem Raumschiff zu tun.
Das hätte bei Star Wars stattfinden können oder bei Star Trek. Ich habe so gedacht,
aber Leute. Dafür wäre es übertrieben gewesen.
Das ich habe gedacht, einfach, Leute, ihr seid immer noch in der Erde drin.
Das war ein Lichtspektakel. Wir hatten Blitze, wir hatten irgendwelche Sphären, die da aufgingen. Und
ja, da ging es halt mehr um, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie krass inszenieren, wie die da reinballern.
Wir zeigen mal, was wir können und das Ganze in dann 3D noch, damit es dann richtig schön in den Augen wehtut.
Ja, genau. Aber dass einem dabei die Netzhaut wegbrennt, daran hat irgendwie keiner gedacht. Aber gut, wenn wir mal die Schauspieler betrachten, weil wir haben ja über die Menschen gesprochen, weil die sind... tatsächlich für mich der schwächste Punkt des Films, aber
es geht halt,
aber
auch,
das
nicht.
Ist halt, es geht ist halt auch nicht um richtig. Die. Das Problem ist nur, dass der Film halt es teilweise viel zu sehr inszeniert, dass es zu sehr um die Menschen geht, weil die dann doch schon einen großen Teil des Films einnehmen. Ne? Weil man muss einfach sagen, die Monsterkloppe ist schon krass und richtig gut, aber ist jetzt nicht der größte Teil des Films. Da fand ich in King of Monsters den Anteil doch schon wesentlich größer. Und das fand ich eigentlich... komisch, weil mich das gewundert hat, bei King of Monsters haben sich die Leute schon beschwert, dass es zu viel menschliches Spektakel gab. Und hier sind die Charaktere für mich nochmal eine Spur belangloser geworden irgendwie. Also austauschbarer einfach als in King of Monsters. Und da habe ich so gedacht, ja okay, das macht es für mich jetzt nicht besser. Wobei die schon... Man kann sie mögen, ne? Also man hat
natürlich.
Ja hier auch...
Also man hat natürlich wieder Millie Bobby Brown, die man ja eh schon durch Sachen wie Stranger Things eh schon ins Herz geschlossen hat.
Genau.
Was ich auch immer noch finde, eine wunderbare Schauspielerin, die einfach mit ihren Augen vieles macht.
Ja.
Und die halt hier wieder natürlich für Godzilla ist.
Ja.
So wie in King of Monsters ja eigentlich auch schon.
Genau, die setzen sich ja dafür ein, um herauszufinden, was überhaupt Phase ist, bevor man verurteilt, dass Godzilla jetzt
der
gerade
Vater
wieder alles zerstört.
Ja, der Vater ist ja auch nach wie vor da.
Ja gut, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, der springt 2 Minuten durchs Richtig. Bild und das war's. Also da hätten sie wirklich sagen können, warte Schauspieler, lass mich kurz mal gucken an dieser Stelle.
Hast du gar nicht aufgeschrieben, oder?
Nee, ich habe ihn vergessen. Auf jeden Fall, ihr Vater ist im King of Monsters ja auch schon mit dabei und muss
aber
ich ganz ehrlich sagen, den hätte
Monsters,
man jetzt auch weglassen
genau,
können.
Genau, in King of Monsters hatten wir aber halt diese Dreierdynamik zwischen der Mutter, Vater und
da
halt
war ja
also
Vera
zwischen
Farmiga
den
auch
genau
noch mit
zwischen
dabei.
Den Russells allgemein
ja.
Und die Mutter kam jetzt gar nicht mehr vor.
Sie ist ja tot.
Ja.
Ja, logisch, dass sie nicht mehr vorkommt.
Ja, das ist ja aber so, sie wird auch gar nicht mehr aufgegriffen, so wirklich.
Ja, sie wird auch nicht thematisiert, wirklich.
Nein, es gibt ja bloß diese eine Szene, wo er sie anguckt, du bist die Tochter von ihr, ne?
Ja, genau.
Und das war's.
Das war's. Was ich auch schade fand eigentlich, dass hier Mr. Lannister nicht nochmal aufgetaucht ist aus King of Monsters, weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass er dieses Szenario hier weiterspinnt. Das hätte eher zu ihm gepasst, anstatt dass wir jetzt schon wieder einen neuen Bösewicht kriegen. Der wird ja hier gespielt von Damien Bashir und der spielt Walter Simmons. da muss ich sagen, ja, ist halt ein typischer große Company, große böse Technik-Company, die dann irgendwas macht.
Die die Weltherrschaft dann
irgendwie ja, wieder genau, will, genau. Ne? Und dann wieder der Mensch als Alpha-Tier. Ne? Also das Thema Alpha-Tier ist in diesem Film sehr prägnant.
Klar, es geht um die Vorherrschaft.
Ja,
wer kriegt die Vorherrschaft? Sind es die Titanen? Sind es die Menschen?
Richtig, genau. Das kann man quasi sagen, ist das große Thema des Films. Und ja, hat er halt sehr generisch aufgefahren, aber war für mich jetzt noch okay, weil er hat jetzt auch nicht so viel Anteil. Ne? Also er ist jetzt nicht mega präsent. Wer mich schon eher gestört hat, war seine Tochter, hier Asa Gonzalez, weil die hat ihren Alter. Die hat als Maya Simmons ihren ersten Auftritt und lässt da erstmal die Bitch des Jahrtausends raushängen.
Aber sie schauspielerisch war sie super. Sie
natürlich,
hat die Rolle bestens verkörpert, ja, weil sie war 2 Minuten im Bild und du dachtest dir so, geh mir nicht auf den Sack.
Ja, richtig, aber es wird halt auch nicht besser mit ihr. Und deswegen dachte ich so, die hat halt keinen Tiefgang gekriegt. Da war halt nur die Bitch.
Ja.
Und das war halt so. Und dann fangen Charaktere halt irgendwann an zu nerven.
Aber es war halt allgemein so, dass ich fand, dass kaum einer von den Menschen so wirklich Tiefgang bekommt. Nee. Auch wenn wir jetzt an Nathan Lind denken.
Ja, der von Alexander Skarsgård gespielt wird, der eigentlich echt gut ist. Aber den fand ich hier super belanglos einfach. Also
er war einfach nur so ein Füllmittel.
Ja,
hier muss jetzt was passieren, da muss was passieren. Okay, mach das mal. Du kriegst das jetzt hin.
Ja.
Das ist jetzt so dein Part.
Ja.
Und mehr war es einfach nicht.
Genau.
Aber das Gleiche hatte ich halt auch bei den Josh Valentine.
Ja, na klar.
Der von dem Schauspieler von dem Kind
aus
von
Deadpool 2
gespielt wurde.
Ja, genau.
Er war halt auch einfach nur so ein Füllmittel. Er hat mal einen dummen Spruch gelassen. So.
Ja, Julian Dennison ist das.
Ja.
Julian Dennison. Ja, der hat, ich habe in Deadpool 2 schon gemerkt, dass der auf jeden Fall nicht der große Schauspieler wird. Und das hat sich hier auch wieder abgezeichnet.
Er hat, glaube ich, noch nicht so rausgefunden, was er Schauspieler möchte.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, welche Rolle ich ihm zuschreiben würde, um ehrlich zu sein. Also, weil so richtig jetzt loslegen tut er da jetzt auch nicht. Wen ich schon wieder sehr erfrischend fand, war Brian Tyree Henry, ne? Als Bernie Hayes, das ist dieser Verschwörer-Podcaster sozusagen, also genau wie wir hier. Nein, also der macht
die Aluhüte raus.
Genau, richtig. Und der hat quasi so einen Aluhut-Podcast über Kaijus und Companies und was weiß ich nicht alles. Und der hat tatsächlich ein paar coole, lustige Momente. Der ist so ein bisschen der Comic-Relief in dem Film. Der hat mir eigentlich noch am meisten gefallen.
Der hat auch einfach reingepasst. Der hat in die Gruppe reingepasst. Er hat mit seinen Sätzen reingepasst. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, nee, das hätten sie da jetzt echt nicht reindrücken müssen.
Ja.
Es war passig.
Ja.
Aber prinzipiell muss man einfach sagen, dass die Menschen in diesem Film die schwächsten Glieder sind.
Ja.
Ich meine, auch
die Szenarien, die mit ihnen verbunden sind.
Ja.
Dann gibt es Türen, die sich magisch öffnen, obwohl du eigentlich denkst, da ganz sicher nicht. Wollen wir auch nicht spoilern. Und Leute auch ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen, sage ich jetzt mal ganz grob. Da merkt man schon, okay, da musste man jetzt irgendwie einen Weg finden, dass die von A nach B gelangen. Aber wenn es dann losgeht, und dann reden wir jetzt mal über den Hauptcast, dass Godzilla gegen Kong antritt und die beiden aufeinandertreffen oder generell auch Godzilla mit diesem Kong auch mit dem Mädchen, mit dem stummen Mädchen interagiert.
Das ist
Wahnsinn, wahnsinnig gut.
Wunderschöne Bilder.
Ja. Als er da auf dem Schiff
auf dem
sitzt
Schiff
und alles regnet und sie berühren sich und dann tatsächlich auch, okay, das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, weil das hat man nirgendwo gesehen, also die haben eine Art zu kommunizieren und das fand ich richtig klasse und da haben sie Kong auch nochmal einen emotionalen Ankerpunkt gegeben, das hat mir sehr gut gefallen und auch die Gesichtsanimationen von Kong waren on point, das hat sehr gut gepasst.
Allgemein,
alles.
Man hat eine sehr, sehr starke emotionale Bindung zu Kong und auch zu Godzilla aufgebaut,
ja,
in diesem Film, noch mehr als ohnehin schon.
Ja. Wobei Godzilla war eher Vorwerk. Godzilla hat jetzt hier nicht nochmal großartig eine Bühne gekriegt,
das,
ehrlich
das
gesagt.
Das ist richtig, das kam ja eher in King of Monsters.
Richtig, genau. Also der hatte ja schon,
aber
da hat man ja die Basis.
Trotzdem fand ich, dass gerade die Animation der Gesichtsmimik extremst vorangeschritten
die waren
ist,
gut,
im,
ja,
im Gegensatz zum vorherigen Film. Und dass man deswegen auch wirklich die Emotionen von ihnen ablesen konnte und interpretieren konnte.
Ja, definitiv. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und wenn es dann losgeht, die Inszenierung war halt echt top. Also es gibt relativ am Anfang eine Szene, wo Godzilla aus dem Wasser in der Nacht gefahren kommt.
Oh.
Und die Kamera einfach quasi auf dem Wasser neben Godzilla ist. Und da merkt man mal, wie groß diese Stacheln sind, die er auf dem Rücken hat. Und dann kommt er da rausgeschwommen. Das sah schon wirklich brachial aus. Also der Film hat eine ganz klare Kamera, die immer da angesetzt wird, um zu zeigen, wie groß diese Viecher sind, wie groß diese Kaijus sind. Und das funktioniert einfach verdammt gut. Das heißt, wenn ihr die Chance habt, den im Kino zu gucken, tut das wirklich. Der hat eine andere Wirkung zu Hause. Da bin ich mir zu 1000% sicher.
Der Film ist einfach für die große Leinwand ausgelegt. Das merkt man am Soundsystem, wie mit den verschiedenen Soundbarrieren auch gespielt wird. Mhm. Gerade wenn wir auch noch die Wetterverhältnisse haben und alles, was mit reingeht. Ja. Der Soundtrack ist wieder Spitzenklasse.
Mhm. Der ist auf jeden Fall schön brachial. Man hat wieder Godzillas Theme dabei. Kong bekommt so ein bisschen seine eigene Musik mit. Ja, also das hat alles sehr gut gepasst. Es ist halt alles natürlich auf brachial gemacht. Ich fand den Soundtrack auch jetzt nicht so gut wie in King of Monsters, aber er war passig für das, was er sein wollte. Und wie gesagt, wenn es dann an die Monsterkloppe geht, da geht's wirklich gut zur Sache. Und da sind Moves dabei, die beide neu auffahren, wo man wirklich sich drüber freut. Und die Trailer verraten auch nicht alles. Fand ich auch gut. Das heißt, man kannte ja diese Flugzeugträger-Szene schon und so weiter. Und auch ein bisschen aus Neon City da, aus Hongkong. Das kannte man ja auch schon ein bisschen. Aber die Szenen sind wesentlich länger im Film und wesentlich prägnanter auch. Also ich will wirklich sagen jetzt, dass die Flugzeugträger-Szene und die Szene in Hongkong dann tatsächlich die Ankerpunkte des Films sind, weil da geht es halt am meisten ab.
Ich wollte das sagen, es sind ja auch die Punkte, wo die beiden aufeinandertreffen.
Genau, da geht es dann auch am meisten ab.
Das sind ja die beiden wirklich, die Hauptausschlag geben und die, um was sich eigentlich der ganze Film dreht. Aber was man auch einfach sagen muss, was Godzilla vs. Kong wieder geschafft hat, was auch King of Monsters schon hatte, war einfach die riesige Gewalt an Bildkraft, die sie hatten. Es gab wieder so schöne Bilder. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie mich in King of Monsters einfach so fasziniert hat, wie Mothra wiedergeboren wurde.
Und aus dem
Wasserfall rauskommt. Und ich habe mir einfach gewünscht, dass wir in Godzilla vs. Kong auch wieder solch schöne Bilder kriegen. Und hatte tatsächlich anfangs ein bisschen Angst, weil ich dachte, es geht halt wirklich nur um Monsterkörper.
Ja.
Aber wir hatten, wie du schon sagst, dieses Bild mit dem Mädchen und Kong. Wir hatten in der Hollow Earth hatten wir wunderschöne Bilder. Ja. Wir hatten auch mit Godzilla auch ruhige Momente zwischenzeitlich.
Mhm. Ja.
Die
auch klasse aussagen.
Die waren einfach wirklich eine Augenweide.
Ja. Nachdem die auf dem Flugzeugträger gekämpft haben, ne, wenn er da so im Wasser lungert. Ja, wenn er da so im Wasser lungert, das sah richtig klasse aus. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, top notch. Das hat mir richtig gut gefallen. Tolle Animation.
Ja.
Die Viecher, die Godzilla und Kong, die sehen wirklich lebendig aus. Das sind nicht einfach nur CGI-Klumpen, die sich da irgendwie aufs Maul geben. Ja? Und dann gibt es halt am Ende auch nochmal eine große Überraschung, die auf jeden Fall für Hardcore-Fans und für Godzilla-Fans nochmal richtig gut zieht.
Und wunderschön umgesetzt.
Ja,
auf jeden Fall. Es ist nicht nur, dass es einfach nur so reingeworfen ist.
Nee, sondern es hat schon seinen Sinn.
Es hat seinen Sinn, es ist gut erklärt und gut umgesetzt.
Ja, genau. Ja, und dann können wir eigentlich schon zusammenfassen, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem Film. Ich habe mich gefreut, dass er mir besser gefällt, als ich dachte. Und wie gesagt, die Menschen für mich definitiv das größte Minus an diesem Film. Wichtet bei mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr als bei dir. Weil mich das halt in King of Monsters nicht gestört. Also da fand ich die Menschen tatsächlich noch okay. Da habe ich mich nicht drüber beschwert. Aber der Anteil hätte ich mir gehofft, weil der Film heißt halt Godzilla vs. Kong. Und leider hat man dann doch relativ verhältnismäßig viel Menschenanteil. Und da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr Abstinenz gewünscht. Aber wenn es dann zur Sache geht, geht es halt richtig zur Sache. Das merkt man vom Titlescreen bis zur letzten Minute. Und da muss ich sagen, hat der Film mich überrascht und hat dann auch mehr Pros als Kontras für mich. Ne? Man muss wirklich ab und zu den Kopf ausmachen. Ich sage es wirklich konkret nochmal, ihr dürft hier nichts erwarten, was Oscar-würdig ist. Und Science-Fiction- oder Wissenschaftsfans müssen da, glaube ich, wirklich mal ab und zu zwischendurch auf Holz beißen. Aber es macht trotzdem Spaß. Es macht einfach Spaß. Und deswegen bin ich da insgesamt dann bei 3,5 von 5. Und das ist für mich wirklich ein durchaus guter Film. Denn King of Monsters war bei mir bei 4,5. Aber Godzilla vs. Kong war für mich einfach nochmal ein Tucken drunter. Aber wirklich eine absolute Empfehlung. Also kann man definitiv gucken.
Bei mir ist es ähnlich. Also wie gesagt, ich bin da nicht ganz so kritisch, weil ich habe halt bei den meisten Sachen mit den Menschen dann halt einfach ausgeblendet. Klar hätte man sich gewünscht, dass in dem Moment vielleicht ein bisschen weniger Menschen, ein bisschen mehr zu Hollow Earth auch zum Beispiel zu sehen wäre, weil es ist schon ein riesiges Thema und es ist sehr interessant.
Ja.
Kriegen wir aber vielleicht ja noch zu sehen in einem der nächsten Teile, weil die Hollow Earth ist ja geöffnet.
Ja.
Es gibt Eingänge dazu, das wissen wir ja auch schon, also mal sehen. Aber prinzipiell, es war ein wunderschöner Film, der von hinten bis vorne einfach spannend war. Es hat sich nie angefühlt, dass ich mir gedacht habe, so, oh, wann ist der Film jetzt zu Ende? Es war einfach... Es hat ein gutes Pacing, er ist spannend, er hat ruhige Momente, er hat aufregende Momente und er hat auch Momente, wo man sich so denkt, so, oh shit. er macht Spaß, man muss den Kopf ausschalten, gerade so diese Logikfehler, die man manchmal gesehen hat, wo wir auch so Unterwasserszenen, über die wir schon gesprochen haben.
Ja, hatten. Das kommt auch noch dazu.
Klar, da gibt es so Kleinigkeiten, die hätte man bedenken können,
ja.
Wurde nicht getan.
Ja.
Aber mein Gott, es ist halt ein Sci-Fi-Film, es ist ein Monster-Film.
Genau.
Und für mich kriegt der Film 4 von 5 Sternen, weil ich einfach es genossen habe. Es war einfach wirklich ein Spektakel.
Ja, schön, wunderbar. Dann sind wir mit dem schon durch. Und dann geht's jetzt weiter mit... A Quiet Place 2.
Das war bestimmt eh noch viel zu laut, wenn ich den Ausschlag ansehe.
Ja, das war viel zu laut, weil ich war auch sehr nah dran.
Du hättest von da hinten flüstern müssen.
Ja, und Überraschung, wir werden den Teil jetzt in Gebärdensprache machen. Nein, natürlich nicht. Okay, und los geht's. So, das war unsere Review zu Quiet Place 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Tschüss.
Nein. Quiet Place 2 läuft 97 Minuten, ist also auch, ich weiß nicht, länger als der erste?
Nein, der erste ist länger.
Der erste ist länger. Hat ein FSK von 16, was auch angemessen ist.
Ja, wird gut genutzt.
Ja. Und läuft auch seit dem 1. Juli. Mhm. Hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, dass er auch vorgezogen ist.
Ja, genau. Und Regie von John Krasinski.
Genau.
Der ja auch schon den ersten inszeniert hat und auch den Vater gespielt hat.
Und was auch gut ist, dass er auch den zweiten gemacht hat, weil das kann man ja vorneweg schon sagen, ich liebe den Übergang. Ich liebe einfach, wie diese beiden Filme ineinander greifen.
Ja.
Und das ist wirklich, das hebt für mich den ersten auch nochmal vor.
Ja, definitiv. Also... John Krasinski an dieser Stelle, muss man mal kurz sagen, wollte den zweiten gar nicht machen, weil für ihn nach Teil 1, er wollte das ein offenes Ende lassen. Dann kam das Studio und hat gesagt, hey, du hattest ja mal eine Idee, wie wär's denn, kriegen wir das denn nicht irgendwie hin? Und er hatte tatsächlich erst Nein gesagt. Und dann irgendwann hat er sich dann doch ein Herz gefasst und Emily Blunt hat auch gesagt, ist ja seine Frau tatsächlich auch, und die haben sich dann zusammengerafft und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und sie haben tatsächlich auch noch eine Idee für einen dritten Teil. Und das merkt man auch. Es ist ein starker Cliffhanger am Ende. Und es wird auch der dritte kommen, haben sie auch schon bestätigt. Und deswegen freue ich mich, dass A Quiet Place 2 einfach so kontinuierlich fortgeführt wurde.
Ja.
Denn das ist definitiv eins der Herzstücken des Films, dass die gleiche Crew am Start ist und die Machart sich tatsächlich doch in einigen Punkten vom ersten Teil unterscheidet. Denn in A Quiet Place 2 kann man grob zusammenfassen, am Anfang wird erstmal gezeigt, wie ist dieses ganze Ding zustande gekommen.
Wie es anfing. Wir gehen von Tag 1 aus, was ich sehr spannend fand.
Was auch in den Trailern schon zu sehen
war.
Aber das ist doch länger, als ich dachte. Das geht doch schon 10 Minuten, ja, würde ich sagen. 10 Minuten, 40 Stündchen geht das schon. Und dann ist der Übergang zur Jetztzeit da. Und fand ich äußerst interessant zu sehen, weil natürlich auch die Leute nicht wussten, was sind das für Viecher, wo kommen die her, das wissen sie ja immer noch nicht, aber die wissen auch nicht, was lockt die jetzt, ne? Was treibt die an? Und es ist cool zu sehen, wie die Leute ein Verständnis dafür entwickeln, es ist Gehör und wir müssen uns leise verhalten und so weiter. Und da wird auch gut mit Sachen gespielt wie Handys und so weiter. Da gab es ja eine Szene, die am Anfang war, die hat sich da sehr eingeprägt, fand ich. Die fand ich echt gut. Da gab es auch einen leichten Jurassic Park-Einschnitt. Ne? Habe ich sofort dran gedacht, wo der Velociraptor vor der Scheibe lang geht. Da gab es eine ähnliche Szene in der Quiet Place 2, haltet am Anfang mal die Augen offen danach. Also an alle Jurassic Park-Fans an der Stelle. Aber ja, und dann geht es eigentlich darum, dass diese Familie, die wir im ersten Teil kennengelernt haben, die Abbotts, Abbots oder ist halt, ja,
Abbots,
ne? Dass ja. die halt jetzt sozusagen die Farm verlassen und einen neuen Platz suchen müssen, beziehungsweise auch weiter müssen. Sie brauchen neue Ressourcen. Das Baby ist jetzt da und das Baby transportieren sie in einer Kiste mit Sauerstoffmaske. Und da brauchen sie natürlich auch mehr Flaschen für. Das ist ein Ankerpunkt in diesem Film. Dann kommt Cillian Murphys neuer Charakter, Emmett, der auch ein alter Freund ist von denen. Den, genau, den lernt wir man auch am Anfang kennen.
Genau, den wir in Tag 1 schon kennenlernen, den wir dann auch später im Film halt noch begleiten werden.
Ja, also der nimmt eine sehr große Rolle in diesem Film ein und kann ich schon mal vorwegnehmen, war für mich das Herzstück des Films. Ich fand seine Rolle richtig, richtig stark. Genau wie die Tochter. Die beiden haben ja auch einen gemeinsamen Arc, der mir auch richtig gut gefällt.
Ja.
Und das ist auch wesentlich präsenter noch als die Mutter und Marcus.
Ja.
Ja? Also der Sohn, was mir richtig gut gefallen hat, weil dann auch mal Charaktere, die im ersten Teil, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht so prägnant waren, jetzt nochmal richtig scheinen können. Und das macht A Quiet Place 2 einfach zu einer so guten Fortsetzung. Das ist wirklich das Beste an einer Fortsetzung, dass man Sachen des Ersten nimmt und auf eine neue Ebene hebt. Nicht einfach nur höher, weiter, besser. Das macht der Film nicht. Der bleibt eigentlich auf diesem Level, ne? Außer was Spannung angeht und so weiter, legt er nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Aber wirklich. Aber er nimmt die Stärken des Ersten und baut die einfach noch mehr aus. Und das hat mir richtig gut gefallen. Hat manche Sachen auch, das heißt aber auch, manche Sachen finden weniger statt, manche Sachen finden mehr statt, aber das in einem Maß, wo es einfach nur richtig war. Da haben sie einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt weniger Passagen, wo es einfach nur leise ist, und mehr Passagen, wo man tatsächlich auch als Zuschauer mitgucken muss. Und das, fand ich, hat der Erste schon richtig gut gemacht. Allerdings war der Erste streckenweise zu leise halt schon. Das hat halt manche daran gestört. Im Kino ist das richtig geil, aber wenn man A Quiet Place zu Hause guckt, ne, hast du ja dann gemerkt,
genau, also ich
da
kann,
geht halt leider viel Magie flöten.
Also ich kann halt einfach sagen, dass ich A Quiet Place als Film nicht gerade gut fand, als wir den ersten geguckt haben und ich auch echt Angst hatte, jetzt den zweiten zu sehen, weil ich mir so dachte, okay, auf was habe ich mich da jetzt eingelassen? Weil ich fand den ersten einfach auf gut Deutsch öde. Ich fand ihn, ja, er war gut gemacht, er war gut inszeniert für das, was er mitbringen wollte, hat er es gut rübergebracht, aber es war einfach so, dass ich ihn zu langatmig fand, ich fand ihn zu öde und die Spannung hat mir einfach gefehlt. Auch diese Angst, dass man jetzt keinen Laut machen kann, war für mich gar nicht so prägnant. Es war für mich einfach so der Fakt, das ist halt so, aber es war nicht so, dass ich selber diese Spannung miterlebt habe, die durch die Charaktere durchlief. Und das war im zweiten, fand ich, ganz anders. Im zweiten war ich selber richtig angespannt in manchen Szenen.
Ja.
Wenn ich da alleine an die Szene im Zug denke.
Ja, die war so gut.
Mit den... Gott. da habe ich echt so gedacht, die Angst, dass jetzt so ein Vieh da steht, gerade weil wir ja... wie hieß sie? Regan?
Ja, Regan.
Regan, die ja taubstumm ist, begleitet haben. Das heißt, sie selber hört ja auch nichts. Das heißt, wenn sich da so ein Vieh irgendwie anschleicht oder so, sie hört es nicht.
Richtig, sondern sie muss wirklich auf ihre Umgebung achten.
Richtig. Und da fand ich diese Angst viel, viel prägnanter als im ersten Teil. Und die Spannung war wirklich von der ersten Minute bis zur letzten Minute war die komplett da. Es war nicht so, dass ich gedacht habe so, puh, was kommt jetzt noch? Ja, wir hatten wieder eine Sache, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, die einfach nur dämlich war.
Das war der eine Moment in dem Film, wo man wirklich kurz gemerkt hat, okay, das stand jetzt im Drehbuch, das muss passieren, damit es richtig weitergeht und damit sich ein neuer spannender Punkt elaborieren kann. Aber ich konnte es dem Film auch sofort wieder verzeihen, weil der Rest einfach so stimmt.
Richtig. Also
deswegen war mir das wirklich egal. Klar kann man sich da kurz mal einen Kopf fassen. Aber ganz im Ernst, wegen dieser Szene, und jeder wird wissen, was ich meine, wenn man den Film sieht, wer wegen dieser Szene dem Film daraus einen Strick drehen will, ganz im Ernst, das ist der Film nicht wert.
Also und außerdem muss man einfach sagen, es sind halt immer noch Kinder und Kinder sind naiv und Kinder machen halt auch
neugierig
und machen halt auch in Angst dumme Entscheidungen. Es ist einfach so.
Ja, die ist halt nun mal so, dass junge Teenager und so auch einfach viel impulsiver sind als Erwachsene.
Richtig.
Die denken darüber nicht so viel nach wie wir. Das muss man auch mal sagen. Also mit 13 weiß ich nicht, ob ich so reagiert hätte, wie ein Erwachsener das auf von mir verlangt Fall. Hätte. Also auf kann ich mir Fall. Halt nicht vorstellen.
Vor allem in solch einer Situation.
Ja, eben. Und,
aber es ist ja auch egal, weil es führt einfach zu dem nächsten Spannungspunkt, der einfach nicht abreißt.
Ja.
Und führt uns dann wirklich auch bis hin zum Ende hin. Mhm. Weil ohne das wäre es ja gar nicht so eingetreten. Das heißt, das, was der Film da gemacht hat, hat der Film auf jeden Fall gut gemacht.
Definitiv. Und schauspielerisch ist da vieles zu holen, ja. Also Emily Blunt ist wieder die Mutti und die macht das einfach grandios. Auch, ich finde, bei der liest man ganz viel im Gesicht ab.
Ja.
Verzweiflung auch wirklich diese Anspannung.
Aber auch gleichzeitig die Hoffnung, wenn sie zum Beispiel das Baby hält.
Ja, oder man muss auch ganz ehrlich sagen, sie bringt das richtig gut rüber, dass sie in manchen Momenten weiß, ich muss jetzt unglaublich gefasst sein und sie unterdrückt das gerade. Das macht sie richtig, richtig gut, weil in dieser Welt musst du in Momenten stark sein, wo du am verletzbarsten bist.
Richtig.
Und das kriegt sie einfach richtig gut hin und das liest man ihr sofort ab und ich glaube ihr das zu 1000%. Der Junge, Noah Jupe, der spielt ja Marcus Abbott. Und der war für mich auch gut. Der ist nicht so super präsent jetzt. Also der spielt jetzt nicht die größte Rolle im Film. Hat aber auf jeden Fall auch Momente, in denen er zeigen kann, was er drauf hat. Und der hat schauspielerisch auch einiges auf dem Kasten.
Ich sag bloß die Szene, wo er mit seiner Schwester artikuliert.
Ja.
Wo sie nicht reden, weil sie können halt nicht miteinander reden. Und alleine, wie er da mit ihr in Zeichensprache kommuniziert, das war für mich solch ein emotionaler Moment, wo ich dachte, so, ich hatte Gänsehaut.
Ja,
weil man einfach nachvollziehen kann, wie diese Leute fühlen.
Ja, das muss ich wirklich sagen. Auf emotionaler Ebene ist da sehr viel zu holen, weil die Schauspieler auch wirklich abliefern und wissen, was sie tun.
Ich fand auch einfach auch durch das schauspielerische Können, auch was wir dann halt von den Emmett haben, der ja erstmal gar nicht so viel
emotionale Basis kriegt.
Ich habe das mit Emotionen, das Wort, das ist verflucht.
Das hatten wir in der ersten Folge schon.
Deswegen. Das verflixte sieben. der gar nicht so viele Emotionen preisgibt, weil es einfach, ja, weil er sich selber ja von allen ein bisschen abschottet und wie er dann wirklich auftaut.
Ja, also der hat dann ganz viele Momente, wo er wirklich scheinen kann und wie gesagt, Emmett ist für mich sowieso der Gewinner des Films, weil der für mich auch eine Figur jetzt aufgemacht hat, die sehr wichtig für für dieses Universum geworden ist und einfach auch sehr gut in den Film passt. Auch zur Stimmung und so weiter, man kann ihn nachvollziehen. Es ist nicht so, dass man sagt, was bist du denn für ein Arsch, sondern man kann es an jeder Stelle nachvollziehen, wie er handelt. Und dann macht er natürlich auch eine Wandlung durch, beziehungsweise, was heißt Wandlung, er taut halt, wie du schon sagst, wieder auf und diese Welt ist halt nicht mehr so, wie sie mal war. Ne? Und
er hat ja auch selbst gesagt, die Menschen sind nicht mehr die Menschen wie vorher. Und genau das merkt man auch.
Ja, und das wird einem auch nochmal später bewusst und das finde ich gut an dem Film, er macht keine Rechnungen auf, die er nicht begleicht.
Richtig.
Es wird alles irgendwie aufgeklärt, alles, was der Film aufmacht, bekommt eine Bedeutung, auch Sachen, die im Subtext stattfinden, ich sage nur Boot, ja, genau, oder Tauchen, das sind alles Sachen, richtig toll einfach. Und
auch zum Beispiel Emmett einfach, wirklich, kann man ja einfach drüber reden, wie er zwischenzeitlich vergisst, dass sie halt taubstumm ist.
Ja, genau.
Und sie ihn immer daran erinnert, dass er sich richtig artikulieren muss, dass sie ihn versteht.
Ja.
Einfach diese zwischenmenschlichen, herzlichen Momente, wo man merkt, es sind halt trotzdem einfach Menschen.
Genau, da geht man halt wirklich die Extrameile und sagt, wir wollen den Film so immersiv wie möglich machen und sagen jetzt nicht einfach, der weiß sofort, was Phase ist, der ist perfekt und er weiß, dass man jetzt immer mit ihr Zeichensprache reden muss. Nee, er vergisst es halt zwischendurch auch einfach mal, weil er es halt auch nicht kann. Er kann es halt nicht. Er ist halt voll der Noob, was das angeht, weil er halt auch nie Zeichensprache reden musste. Und das ist einfach realistisch und deswegen gliedert es sich so gut in den Film ein, weil der Film auch sehr viel von realistischen Entscheidungen lebt.
Richtig, und man muss einfach sagen, die Regeln, die der Film aufmacht, sie halten sich komplett dran. Alles.
Absolut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, solche Momente wie im ersten Teil, ja, kann man ja mal spoilern an der Stelle, wo der kleine Junge am Anfang weggeholzt wird. Also man kann ja wirklich sagen weggeholzt, weil das tut wirklich weh. Ne?
Der kam sogar jetzt, als der jetzt im Free-TV kam, war das die Trailer-Szene für die...
Ja, siehst du.
Also es,
ja, also
kann
es
man
wird ja
offen
überall
reden.
Gezeigt, genau. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so gedacht, schafft der Film es, solche Momente nochmal einzubauen? Und das Ding ist, nicht direkt, aber er deutet wieder solche Momente an, und das in den ersten, also sobald man in der Jetztzeit ist, gibt es nach 10 Minuten schon 3 solcher Momente, wo man sich so denkt, oh mein Gott, weil das Ding ist halt auch, man weiß, dass in A Quiet Place durch diesen Moment des ersten Teils ist alles möglich.
Ja.
Du weißt halt, der Film ist gnadenlos, und deswegen hast du unglaublich Angst um jeden dieser Charaktere, und das macht es einfach so unglaublich spannend, und da hast du mehrere von in dem Film, wo man wirklich denkt, oh nein, bitte nicht, das ist jetzt wirklich sehr, sehr ungünstig gerade, und einfach gut inszeniert, auch von der Kamerafahrt, viel an den Charakteren dran, und um zu zeigen, wie die Welt wahrnehmen, ne? Auch wenn wir Regan begleiten, manchmal auch einfach komplette Stille, weil sie halt nichts
nicht,
oder halt
nicht
nur ein Rauschen.
Stille, dieses Rauschen, dieses stumpfe,
genau,
Rauschen,
genau.
Was aber nicht so übertrieben ist wie beim ersten Teil, wo man es wirklich streckenweise hatte,
ja,
sondern wirklich nur ganz kurz,
ganz
mal,
kurz,
wo man merkt, und einmal zum Beispiel in ihren emotionalen Ausbruch,
ja,
an
das
dem
war richtig
einen
gut.
Morgen, wo
das
ich mir so dachte,
gut.
Alter.
Und der Hammer fand ich auch, tolles stilistisches Mittel an der Stelle, wenn sie ihre Perspektive, ne, wenn ihre Perspektive gezeigt wird, alles ist still und Leute mit ihr in Interaktion treten und sie berühren, dann fängt der Ton wieder,
ja,
an. Das ist richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Das passiert 3 oder 4 Mal,
ja,
im Film. Das fand ich richtig klasse. Aber man hat halt nicht diese komplett stillen Strecken wie im ersten Teil, sondern du hast mehr Geräuschkulisse diesmal. Das heißt, da haben sie sich auf jeden Fall ein Herz gefasst und haben gesagt, okay, wir geben uns dann noch mal mehr Mühe, obwohl der am ersten schon war er für einen Oscar nominiert? Ich glaube schon. Und ja, da muss man ganz einfach sagen, haben sie einfach nochmal eine Schippe draufgelegt an den richtigen Stellen.
Richtig.
Und nicht also da, wo es nicht nötig wäre. Auch die Aliens wieder top inszeniert. Auch jetzt merkt man, dass noch ein bisschen mehr Geld da war. Die sehen jetzt noch realistischer,
Alter,
aus und haben noch, und es gibt viel mehr Nahaufnahmen,
richtig,
weil man jetzt natürlich auch mehr Geld hatte. Es gibt mehr Nahaufnahmen von den Aliens. Man lernt auch ein bisschen mehr über sie. Aber nicht so viel, dass sie entmystifiziert werden und man denkt so, ja, jetzt weiß ich ja alles, jetzt haben sie die Waffe gegen die und dann weiß man, wie man sie platt macht, sondern es ist wirklich, die sind einfach saugefährlich,
ja,
und es wird auch im zweiten noch so gehandelt und es wird auch bis zum Ende nicht wirklich besser.
Nein.
Also ihr braucht keine Angst haben, dass die am Ende alle dastehen und sagen, ja, haha,
wir sind jetzt
Alien-Bekämpfer.
Nein.
Nee, also so ist es halt nicht. Deswegen, wer A Quiet Place 1 mochte, der wird den zweiten lieben, weil der halt vieles nochmal...
Wer den ersten nicht mochte, wird den zweiten trotzdem toll finden.
Richtig, genau. Gerade die Leute, für die der erste vielleicht nichts war, fasst euch ein Herz, geht rein. Ich verspreche euch,
der zweite ist,
der
super,
ist wesentlich
der
besser.
Ist wirklich, also wenn man auf Emotionalität steht, wenn man auf gute Spannung steht, der hat da wirklich was.
Mhm, definitiv. Und ja, ich denke mal, mehr will ich über den Film auch gar nicht,
nein,
sagen,
weil sonst würde man zu viel verraten.
Richtig.
Man muss sich wirklich hier das eigene Bild von machen, weil es,
ja,
einfach solch ein guter Film ist.
Ja.
Kann man einfach so stehen lassen.
Also für mich absolute Pluspunkte, um das mal jetzt kurz zusammenzufassen. Schauspielerische Leistung ist on point. Die Kameraführung ist klasse. Wir haben Plusse oder mehr von Sachen oder weniger von Sachen an den richtigen Stellen. Die Inszenierung hat mir sehr gut gefallen. Auch wieder, ne, an manchen Stellen ein bisschen mehr, an manchen Stellen ein bisschen weniger. Haben sie genau richtig gemacht. Und vor allem gab es unglaublich viel Spannung. Dieser Film ist,
ja,
so spannend. Manchmal bleibt einem wirklich wortwörtlich der Atem stehen, weil man denkt, oh mein Gott, da kann jetzt alles passieren gerade. Und es gibt auch immer wieder kleine Wendungen innerhalb des Films. Ja, zum Beispiel, wenn man auch mal das Thema Feuer anspricht. Auch so eine Sache.
Oder allgemein auch die zwischenmenschlichen Konflikte, die zwischenzeitlich auftreten.
Ja.
Weil wir haben ja nicht nur unsere Gruppe, die wir begleiten. Wir lernen ja noch mehr.
Ja.
Also jetzt nicht
riesig. Aber es gibt halt auch neue Charaktere.
Genau.
Außer Emmett. Und, aber das wollen wir euch natürlich nicht vorwegnehmen. Quiet Place 2 für mich 4,5 von 5. Eine absolute Empfehlung. Also guckt euch den definitiv an.
Kann ich einfach nur mitgehen, weil 4,5 Sterne ist der Film auf jeden Fall wert. Es war einfach ein Genuss, dort zu sitzen und ihn zu gucken. Und als der Film zu Ende war, hat man sich auch so gedacht, so, wow.
Ja. Wir hatten aber auch richtig Glück, dass wir eine leere Vorstellung hatten. Ne? Also gerade zur Zeit, sind die Kinos ja nicht ultra voll, aber ich hatte halt beim ersten Teil, habe ich auch schon drüber gesprochen, ein paar Idioten sitzen. Jetzt im zweiten Teil, wir waren vielleicht 8 Leute im Kino, glaube ich, ja? Acht oder zehn?
Wir hatten 2 vor uns, 2 hinter uns.
Und dahinter nochmal.
Ich glaube, wir waren 8.
Ja, ich glaube, wir waren acht. Und versucht, in eine Vorstellung zu gehen, wo so wenig Leute wie möglich sitzen. Also am besten zu später Stunde, ne? Wäre, glaube ich, am besten.
Es macht einfach mehr Spaß.
Ja, es macht einfach mehr Spaß.
Eigentlich muss ich zum Beispiel noch sagen, was mich den ganzen Film begleitet hat, das waren auch zum Beispiel diese The Last of Us Vibes, die ich die ganze Zeit während
allein
des Films hatte.
Allein vom Setting.
Vom Setting schon und dann auch einfach, dass halt Emmett und Regan zusammen losgezogen sind. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Auch so mit den Intentionen, mit denen sie gespielt haben.
Ja.
Und das war auch eine Sache, die für mich den Film auch noch spannender und auch greifbarer gemacht haben als jetzt den ersten Teil. Muss ich einfach so noch loswerden.
Bin ich ganz bei dir. Also The Last of Us ist da auch ein großer Vergleich, glaube ich. Und da bin ich einfach gespannt, was uns Teil 3 bringt. Ob der das Ganze dann abschließt. Vielleicht sogar zeigt, wo die Aliens herkommen. Ich muss es, glaube ich, gar nicht wissen. Hier bekommt man ja so einen Ansatz geliefert. Ich glaube, das würde mir schon reichen.
Mehr muss man nicht wissen. Wir wissen, wie es losging und das finde ich vollkommen ausreichend, weil alles andere würde, glaube ich, wieder zum Tod erklären führen.
Ja, und das ist halt dann entmystifizieren.
Richtig.
Und das macht meistens nicht so viel Spaß. Aber A Quiet Place 2 macht definitiv sehr viel Spaß.
Ja.
So, und jetzt zu einem Film, der nicht ganz so viel Spaß gemacht hat.
Genau, wir kommen zu Conjuring 3.
The Devil Made Me Do It. Do it.
Mit 112 Minuten.
Ja.
FSK 16.
Ja.
Auch ab dem 1. Juli.
Genau.
Welch ein Wunder.
Regie von Michael Chaves. Der war vorher Produzent für die Conjuring-Filme und hat den Fluch von La Llorona gemacht. Das ist dieser.
Ich habe nie was von gehört.
Nein, ist aus dem Conjuring-Universe ein spanischer Dämonenfilm.
Okay, noch nie was.
Würde ich jetzt
von
mal sagen. La Llorona ist. Sehr spanisches, also spanisch sehr bekanntes Sagenmärchen oder weiß ich nicht, oder Dämonenmärchen, wie auch immer, ist da auf jeden Fall sehr bekannt. Ja,
prinzipiell,
also,
was geht's in dem Film?
Ja, also es geht um einen Fall, der so wohl auch stattgefunden haben soll. Also,
wie alle Conjuring-Filme?
Genau, wie alle Conjuring-Filme. Also,
hier haben wir
man muss, glaube ich, wir haben wieder die Warrens, genau. Warrens, genau. Man muss aber, glaube ich, erstmal vorweg sagen, ist man spirituell angehaucht oder nicht? Das spielt immer eine sehr große Rolle. Ist man jetzt für Geister zu haben oder nicht? Ne? Glaubt man das jetzt, dass diese Fälle so stattgefunden haben? Es gibt leider gerade zu diesem Fall viele, jüngste Ereignisse, sage ich mal, wo zum Beispiel der Junge, dieser David Leitzel, der ja anfangs besessen wurde, sich jetzt dagegen ausgesprochen hat, dass das ja nie so stattgefunden hat und dass die Warrens wohl irgendwie Geldschneiderei vorgeworfen und so weiter. Und der Vater auch konkret gesagt hat, dass es alles ganz anders war. Und ja, man kann von den Real-Life-Warrens halten, was man will. Wir reden ja jetzt tatsächlich nur über die filmische Variante. Deswegen werden wir uns davon distanzieren und jetzt wirklich nur behandeln, was der Film macht.
Ja, vor allem, ich sag mal so, also, was reale Menschen tun, was wirklich stattgefunden hat, ist ja erstmal nebensächlich.
Ja.
Und dann ist es halt so, wenn sowas verfilmt wird, können Menschen alles sagen. Das ist wie, wenn ein Schauspieler oder so stirbt, was dann auf einmal alles aufgedeckt wird, was er getan haben soll.
Ja, genau. Und dann ist ja allein schon die Sache, ja, der Fisch war so groß.
Genau,
oder, ja?
Genau.
So eine Sache halt. Und,
aber darüber reden wir jetzt nicht, wir reden über Conjuring.
Richtig.
Wir haben wieder einen neuen Fall. Die Warrens wurden zu den
Gletzos.
Weil der Sohn, der 8-jährige Sohn,
ja, David,
besessen ist.
Süßes Kind.
Süß.
Also wirklich ein drolliger Junge.
Also da musste ich auch sagen, da haben sich auch die mit uns im Kino gesessen haben, oft gefreut.
Immer wenn der da war.
Oh!
Och Gottchen. Und dann auch einmal 2 Minuten später war er irgendwie voll besessen und dann so, wow. Also da muss man ganz ehrlich sagen, gute Besetzung
auf jeden Fall.
Fand ich alles klasse.
Das, also schauspielerisch auch.
Ja, wir haben natürlich wieder Patrick Wilson als Ed Warren und...
Ich glaube, wir sollten aber erst von der Zusammenfassung
sprechen, bevor wir... Du hast recht. Also grundsätzlich geht es darum, dass der Fall Arnie, wie heißt er?
Arnie Johnson
behandelt wird, der ja seinen Vermieter getötet hat und angeblich vom Teufel besessen war.
Genau, er hat ja im Prinzip den Dämon von David...
Von David übernommen.
Übernommen,
von David
damit, Letzel, er
von
ihn,
dem Jungen, genau.
Damit er ihn in Ruhe lässt, ohne zu wissen, dass er halt noch da ist, auf gut Deutsch.
Und ohne zu wissen, was das für Folgen hat. Und dann vor Gericht das war ein ganz großes Ding in Amerika, dann vor Gericht wurde halt plädiert auf unschuldig, weil er halt vom Teufel besessen war. Es gab schon mal Fälle in England, die sind nicht damit durchgekommen, und das war jetzt quasi der amerikanische Ansatz davon, ob man, also dass so ein Fall vorgekommen ist. Und ja, muss halt jeder einordnen, was er davon hält. Der Film bringt das eigentlich richtig gut rüber, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geschichte hat mich schon gereizt, weil ich fand es in den Trailern ultra generisch. Die Trailer haben mich so abgeschreckt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe wirklich überlegt, ob wir den überhaupt gucken. Aber dann dachte ich so, ja komm, eigentlich Conjuring war nie schlecht. Also 1 und 2 haben mir sehr gut gefallen.
1 und 2 waren super Filme.
Und deswegen habe ich gedacht, okay, der dritte, selbst wenn er schlechter wird, so schlecht wie Venom, kann er ja gar nicht werden. Und ist er zum Glück auch nicht. Venom ist für mich wirklich Katastrophe. Aber
auch wenn wir zum Beispiel an Annabelle 3 denken, das
selbst
war auch
der war gut.
War ein super Film.
Der war gut, und ich mochte Annabelle 2 nicht so. Aber der hier ordnet sich da schon eher im mittleren Segment ein. Also kommen wir dann noch zu... weil, wenn wir jetzt mal gucken, die erste Hälfte des Films, oder das, ich will mal sagen, das erste Drittel, wo es darum geht, wie passiert das Ganze, ja? Was ich nicht gedacht hätte, dass das so stattfindet im Film, ich habe eher gedacht, es wird so ein bisschen durch eine, einfach durch eine Tafel erklärt, ja, und dann hat er den dann getötet, und dann setzt der Film an. Und dann gibt es halt ständig wieder...
So wie es eigentlich sonst immer der Fall war, dass eine kurze Einführung kommt, das und das ist passiert, genau. Die Warrens wurden gerufen und das und das sollen die jetzt tun. Ja. Aber wir haben ja diesmal wirklich weit vorher angesetzt, dass man wirklich auch die Charaktere erstmal kennenlernt,
und
wie es geht.
Funktioniert
und das,
halt echt
das fand
gut.
Ich super.
Das funktioniert halt echt gut. Und da muss man sagen, das erste Drittel bis zu dem Punkt, wo es so richtig losgeht, den Prozess zu leiten, hat der Film wirklich seine Stärken. Auch inszenatorisch ist er da am nahesten an Teil 1 und 2 dran und hat da auch die meisten innovativen Ideen. Aber da hört es dann leider auf. Ab dem zweiten Drittel ebbt das halt immer mehr ab, und das Ende ist halt dann auch echt, sehr Blockbuster eigentlich fast schon. Es ist so, wie man sich's vorgestellt hat, und jetzt ohne Überraschungen eigentlich...
Es ist halt einfach nicht überraschend.
Nee.
Und man muss halt auch einfach sagen, dass auch unsere zwei Hauptdarsteller, Lorraine und
Ed,
einfach, schauspielerisch wieder super waren. Auch die Beziehung zwischen den beiden. Ich liebe sie.
Also Vera Farmiga und Ed Wilson. Patrick Wilson, um Gottes Willen. Ja, die sind schon eine Person. Die machen das halt super.
Die spielen auch miteinander wunderbar. Die sind einfach wirklich dieses Ehepaar. Weil es passt einfach perfekt. Die Chemie zwischen den beiden, wie sie miteinander umgehen. Hm. Auch die Endszene.
Ja.
Ist super schön.
Finde ich auch.
Ist richtig.
Emotional hat der Film auf jeden Fall eine Ebene.
Aber einfach zum Beispiel dieses Chasing, wie er ihr die ganze Zeit hinterher rennt.
Ja, das ist halt so eine Sache. Also ich weiß nicht, wie oft er in diesem Film...
Lorraine!
Ich weiß nicht, wie oft das passiert. Achtet am besten nicht drauf. Aber...
Es ist zu prägnant. Das,
ja, es ist einfach zu prägnant.
Es bleibt zu sehr im Kopf hängen.
Und da muss ich sagen... Schade, dass sie da Patrick Wilson so ein bisschen zu einem Finn haben werden lassen.
Sprichst du was an.
Es ist echt fast wie in Episode 9, dass Finn Ray nur noch hinterher rennt. Ray!
Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher es mir so bekannt gekommen ist.
Ja, jetzt weiß
ich
es.
Jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist genau dieses Phänomen.
Dieses Schema, genau.
Ja, das ist
und das finde ich halt leider immer sehr schade. Vor allem, weil Patrick Wilsons Charakter vorher echt gute Szenen hatte in den vorangegangenen Teilen und
auch
hier
am Anfang
und hier
auch,
halt so ein bisschen auch so ein Handicap kriegt, ne? Und
ja,
das muss man
aber
auch sagen.
Wenn man einfach am Anfang von dem Film sieht, wie er dann diesen Exorzismus ja übernimmt.
Das hat mir auch voll gut gefallen.
Das war super.
Ja.
Das war einfach super. Oder auch
da geht es auch voll zur Sache eigentlich. Also in den ersten paar Minuten geht es richtig zur Sache.
Oder wie er mit der Rechtsanwältin spricht.
Ja, das war auch gut.
Das sind einfach Szenen, wo ich mir so denke, so, ja Mann,
ja, aber
mehr davon.
Aber sobald es irgendwie in diese investigative Ebene geht, dass man guckt, wie kann man diesen Fall jetzt zugunsten Arnis wenden. Ja, da stolpert der Film halt immer wieder über sich selber. Es werden dann Subplots aufgemacht, die aus dem Nichts, also irgendwie gefühlt aus dem Nichts kommen, weil dann noch ein anderer Fall von zwei Mädchen mit reinspielt Und das geht aber dann eigentlich auch nur 10 Minuten, dann ist es auch schon wieder vorbei.
Prinzipiell ist es ja gar nicht keine schlechte Aufmachung. Die Idee dahinter, hinter dieser ganzen Fluchgeschichte mit den zwei Mädchen noch und mit diesen Totems.
Totems würde ich fast schon sagen.
Mit diesen Totems fand ich super aufgebaut. Mhm. Aber ich fand es einfach zu schwach. Es ist zu
generisch.
Es ist einfach zu sehr an der Oberfläche gekratzt. Man hätte daraus so viel mehr machen können und mehr mit den Erwartungen spielen können. Ja,
und da merkt man halt, dass James Bond da einfach nicht am Start ist. Es ist zwar jetzt der Produzent da, der auch immer mit ihm zusammengearbeitet hat, aber der hat sich anscheinend nicht alles von ihm abgeguckt. Man kann nun mal James Bond nicht ersetzen und man merkt gerade in der Kreativität, wie mit Gruselszenen in diesem Film umgegangen wird. Und man muss einfach sagen, der Film spielt viel im Hellen.
Ja, das ist sehr viel. Fall.
Und ich weiß nicht, ob dem das immer so gut tut. Man versucht dann teilweise richtig in hellen Szenen dunkle Passagen reinzudrücken und das wirkt manchmal so reingepresst, dass ich mir echt manchmal in den Kopf gefasst habe und gedacht habe, Leute, wenn ihr es nicht hinkriegt, am hellerlichten Tage gruselige Szenen zu integrieren, dann lasst es einfach, ja. Aber nein, es wird irgendwie ein Weg gefunden, wie man die Szene so gruselig und dunkel wie möglich machen kann, was es dann aber nicht gruselig macht. Und auch wie dann tatsächlich mit Gruselmitteln und Schockern, also so Jumpscares, umgegangen wird, war wesentlich belangloser als in den vorigen Teilen.
Es waren halt auch mehr Jumpscares als alles andere, muss man halt auch einfach mal sagen, weil so richtig normalen Grusel, so richtig, wo man sich so denkt, so ein Unwohlsein, hatte ich einfach nicht.
Ja, nee, hatte ich auch nicht. Also man hat sich hier und da mal erschreckt, aber das waren dann wirklich eher Sachen, die der Inszenierung geschuldet waren, ja. Und jetzt nicht, weil man das Gefühl hatte, okay, da war jetzt mal was ganz Neues, was ich noch nie gesehen habe, sondern es waren ultra viele Jumpscares, wo man sich halt eine Sekunde später schon wieder gewundert hat, warum habe ich mich da jetzt eigentlich erschreckt? Und das ist für mich halt kein guter Jumpscare.
Nein, das ist einfach so ein Schockmoment, der halt aus dem Nichts kommt.
Ja, genau.
Aber das ist halt dann nicht einer, der so reinpasst.
Ja,
aber wenn man das zum Beispiel mit diesem Jumpscare von Quiet Place vergleicht,
ist das was ganz anderes.
Gerade weil wir die Filme direkt hintereinander gesehen haben, ist das,
wir haben sie halt wirklich genau hintereinander
gesehen. War es halt so, dass wir halt auch extrem gut drauf waren, weil der erste halt so super war. Und dann
Conjuring hat mich dann ab der Hälfte halt richtig runtergezogen. Also, weil es am Ende halt so einfallslos wird. Und das fand ich halt echt schade, weil er eigentlich gut vorgelegt hat. Und auch der Arnie, der gespielt wird von Rory O'Connors, ich fand das eine gute Besetzung. Aber der wird auch, kaum landet der im Knast, kommt er fast nicht mehr vor. Das ist unfassbar eigentlich. Also ich denke mir, das ist auch eigentlich der Hauptcharakter
allgemein,
und du willst auch seine Geschichte erzählen.
Auch die Geschichte zwischen ihm und Debbie,
ja.
Die Beziehung zwischen ihm, wie sie auch die ganze Zeit an ihm weiter festgehalten
hat. Habe ich voll abgekauft.
Das war super, aber warum hat man das nicht weitergesponnen?
Ja.
Warum kam das dann ganz zum Schluss nur noch mal ganz kurz so?
Ja. Also sie kommt auch fast nicht vor, aber was ich noch viel schlimmer fand, war echt Sterling Gerrans als, wie heißt sie? Judy Warren. Ganz im Ernst, wenn man jetzt nicht im Storyboard nachgeguckt hätte, dass die beiden, dass die Warrens überhaupt eine Tochter haben, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr, ob es im zweiten schon der Fall war, aber die kommt hier.
Also im dritten Teil habe ich es nicht mitbekommen.
Sie kommt hier eine Szene vor und da wollen sie dir wirklich verkaufen, dass die mit ihrer Tochter zusammenarbeiten. Und dann ist da noch das Witzigste fand, dieser Typ Drew heißt der. Das ist der so ein bisschen asiatisch aussieht.
Assistent Drew.
Genau, und das ist das Ding. Und da habe ich gedacht, ist das deren Sohn? Sieht überhaupt nicht aus wie die. Also da haben sie sich, da habe ich echt so gedacht, da haben sie sich beim Casting jetzt aber echt keine Mühe gegeben. Und dann finde ich heraus, der arbeitet die ganze Zeit eigentlich mit denen zusammen und hilft hier und da mal die eigene Tochter so gut wie gar nicht. Und er heißt halt wirklich einfach nur Assistent Drew. Und ich dachte so, was?
Und das hat mehr also im Vordergrund als die eigene Tochter.
Ja, ich dachte wirklich so.
Und alles, alles, was er gemacht hat, hätte die Tochter auch machen können.
Eben. Und ich dachte wirklich, wenn man sich jetzt richtig was getraut hätte und daraus wirklich noch ein Universum spinnen will, dann hätte man sich eventuell auch getraut, dass den Warrens mal was passiert und sie eventuell auch irgendwie das Vermächtnis weiterspinnen kann. Aber sie wird ja überhaupt nicht aufgebaut. Also scheint da überhaupt kein Plan in die Richtung zu existieren. Und ich hatte auch das Gefühl, dass hier mit diesem Teil so gar kein Plan in irgendeine andere Richtung existiert. Sonst hat man immer wieder Anhaltspunkte gehabt, wo man sagt, ja, In Teil 2, du hattest Valak, du hattest den Crooked Man. Und da hast du wirklich gedacht, das sind zwei Charaktere, die kann man super weiterspinnen.
Auf jeden Fall.
Im ersten Teil hattest du Annabelle mit dabei. Und das sind alles Sachen, die haben ihre eigenen Filme gekriegt. Und man weiß auch, dass die noch ihre eigenen Filme kriegen werden, weil Crooked Man kommt auch noch.
Und da denke ich mir, das waren auch Charaktere, auf denen man was aufbauen ja. kann, die einfach auch, weil die Filme schon alleine extrem spannend waren.
Ja, genau. Außer halt Venan, der war kacke. Aber
ich glaube, Venan hatten wir gar nicht geguckt, oder?
Ich habe den schon mal gesehen,
ja. Aber ich habe ihn noch nicht
gesehen. Nee, du nicht,
den
aber nicht kann man sich auch echt sparen. Also es ist fast eine Horrorkomödie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann in Teil 3 hast du diese Figuren einfach nicht. Und auch die Bedrohung, die man sich da rausgekramt hat, finde ich einfach viel zu greifbar. Und auch hätte man noch besser inszenieren können. Ja. Weil so wie es dann im Endeffekt war, hat mir das überhaupt keine Angst gemacht. Wen ich allerdings stark fand, war John Noble, den man ja aus Fringe kennt, noch früher. Ich weiß nicht.
Oh Gott, ja.
Ne, das ist der Vater von ihr. Und der spielt hier sozusagen einen Pater Kästner, ne? Und der hat schon so ein bisschen mehr Berührungspunkte mit Satanismus gehabt und so weiter. Und Verfluchungen. Und den ziehen sie sich dann zu Rat. Und den fand ich richtig stark. Ja. Der hat Spaß gemacht, aber John Noble macht halt immer Spaß, wenn der irgendwo auftritt. Von daher hat mich das jetzt auch nicht groß gewundert. Aber ja, leider inszenatorisch belanglos teilweise von... Ich mochte auch diese Klippenszene nicht, die man schon im Trailer sieht, wo sie dann da runterknallt. Hm. Also gefühlt, und er sie dann ja wieder hochzieht.
Also man kann halt einfach sagen, ich glaube, man muss das jetzt gar nicht mehr so umschweifend behandeln. Mhm. Weil prinzipiell, der Film ist an sich nicht schlecht.
Nee.
Man kann ihn sich auf jeden Fall angucken, würde ich behaupten.
Aber man muss die Erwartungen ein bisschen senken.
Man muss die Erwartungen auf jeden Fall senken. Er ist jetzt kein Conjuring 2, auf keinen Fall.
Nee.
Aber es ist ein schöner Film mal für einen Samstagabend, wenn man nichts Besseres vorhat.
Ja.
Und prinzipiell, er könnte halt vieles besser machen. Aber das, was er macht, ist nicht schlecht.
Nee, es ist nicht schlecht. Aber es ist halt leider einfallslos in meinen Augen. In manchen, nicht in allen Belangen halt, ja. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum dieses erste Drittel des Films halt die Conjuring-Sachen noch so gut hinkriegt. Und danach findet es fast gar nicht mehr statt. Und dann wird der Film halt... Ja, wirklich so 0815. Und war ich halt einfach nicht gewohnt von Conjuring. Deswegen fand ich das schade. Es gab immer wieder Sachen, ne, Stichwort Leintuch im ersten Teil oder das mit dem Klatschen im ersten Teil oder im zweiten Teil mit dem Porträt von Valak und so weiter und so fort. Es gab so viele Ansätze. Und da merkst du halt, dass James Wan fehlt. Hoffentlich kehrt er zurück.
Würde auf jeden Fall gut tun.
Ja.
Aber prinzipiell...
Ja, also man muss sagen, Pro kann man hier vorheben, das erste Drittel des Films. Inszenatorisch den Fall von Arnie ganz gut aufgefasst, allerdings halt auch gleichzeitig das Minus, dass er dann in der zweiten Hälfte fast verschwindet und dann nur am Ende irgendwie nochmal aufgezogen wird, obwohl es seine Geschichte ist, die man irgendwie erzählen will, aber die Warrens sind halt wieder sehr, sehr prägnant, weil man, ja, man will die halt so inszenieren, ja, ich meine, ich halte von den echten Warrens halt so gar nichts, weil das sind echt irgendwie, weiß nicht, sind jetzt nicht meine Lieblingsmenschen, aber die werden ja hier zum Glück sehr, sehr anders dargestellt. Muss man halt irgendwie mit klarkommen. Ne? Ich denke mal, es ist eher wegen der Inszenierung und dass man eine andere Sichtweise von denen darstellen will, weil die halt auch prägnante Fälle behandelt haben in der Vergangenheit einfach. Weil ich glaube, würdest du einen Film machen mit den Warrens so, wie sie waren, würde das kein Mensch gucken, weil die waren halt echt weird. Aber... Ja, grundsätzlich Conjuring 3 für mich leider der schwächste Teil dieser Reihe, also von Conjuring 1, 2, 3 ganz klar, aber er hat durchaus seine Stärken, leider auch seine Schwächen, die halt schon jetzt hier mehrfach genannt wurden. Ja, deswegen bin ich dann letztendlich bei 2,5, aber man kann ihn noch gucken. Also ich würde trotzdem sagen, wer Conjuring-Fan ist und jetzt Komplettist ist, wer sich unbedingt angucken möchte, sollte das tun. Wer jetzt generell Geisterfilme mag, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die auf Geisterfilme stehen, haben jetzt nicht den allerhöchsten Anspruch, was so Horrorfilme angeht, weil die sind eigentlich alle gleich. Könnt ihr euch angucken. Aber ja, wer jetzt wirklich schon gesagt hat, Conjuring 2 ist jetzt nicht so sein Fall, der kann den dann auch auslassen. Ja.
Also prinzipiell bin ich da ganz bei dir. Ich bewege mich auch so bei 2,5, 3 Sterne, weil ja. Es ist jetzt kein Film, wo ich es jetzt bereue, ins Kino gefahren zu sein.
Das nicht, nee.
Das auf keinen Fall. Er hatte starke Momente. Schauspielerisch war es trotzdem super mit anzusehen, wie die Leute wieder das verkörpert haben. Und von daher bin ich ja komplett bei dir. Also gerade wenn man ein Fan der vom Conjure-Universe ist, sollte man sich's anschauen.
Ja.
Einfach, damit man es gesehen hat.
Richtig.
Und auch einfach, weil mit den Warrens, mit den Film-Warrens, hat man wieder eine schöne Beziehung zwischen den beiden. Weil
das
ich finde einfach, dass auch gerade...
Eigentlich hier stärker als hier zuvor.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Man muss aber sagen, man sollte jetzt nicht erwarten, dass der Film versucht, Wurzeln zu schlagen in alle möglichen Richtungen. Mhm. Das passiert halt leider gar nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie es mit dem Conjureverse weitergeht. Und ja, dann sind wir auch schon durch. Ne?
Ja,
das sind die drei Filme, die wir jetzt gesehen haben.
Das waren unsere ersten Film-Reviews hier
richtig.
Auf unserem Kanal.
Wir werden nächste Woche bestimmt auch nochmal ein anderes Thema behandeln dann, weil wir werden jetzt, glaube ich, nicht 2 Wochen hintereinander Film-Reviews machen.
Nee, aber
deswegen,
wir werden bestimmt kurz jetzt Nobody
ja.
und Black Widow dann anschneiden.
Genau, das sind dann quasi so die News für nächste Woche, dass wir darüber kurz sprechen und dann suchen wir uns noch ein anderes Thema für die nächste Folge. Aber grundsätzlich jetzt, sagt uns gerne, wie euch die Reviews gefallen haben. Hat es gut funktioniert? Was können wir besser machen? Gebt uns gerne Feedback über Facebook, Twitter, Instagram. Da findet ihr uns immer unter nerd_geflüster mit UE. Und ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreiben könnt. Von daher
macht
das. Und
wenn ihr auch mal einen Wunsch habt, welches Thema wir im Podcast behandeln,
damit.
Einfach raus damit. Wir sind für alles offen und für jeden Kontakt dankbar.
Ja, absolut, absolut. So, und damit sind wir durch. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
Bis dann.